Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen. Am Donnerstag ist in deutscher Übersetzung ein Buch erschienen, das schon vor einem halben Jahr in anderen Ländern für Aufsehen gesorgt hat. Und vor allem natürlich in Rom für Aufsehen gesorgt hat. Der Titel lautet Sodom, Macht, Homosexualität und Doppelmoral im Vatikan. Geschrieben hat es der Journalist und Soziologe Frédéric Martel, der nun hier bei mir im Studio ist. Herr Martel, Sie schreiben in Ihrem Buch, es gehe nicht darum, Kardinäle oder Prälaten zu outen. Tatsächlich bleiben viele in Ihrem Buch anonym, andere allerdings nennen Sie dann doch ziemlich deutlich beim Namen. Wenn es nun aber nicht ums Outing geht, worum geht es Ihnen denn, wenn Sie über die Sexualität dieser Kirchenmänner schreiben?
Cette question est très pertinente, je trouve. Au fond, la vie privée d'un cardinal, d'un évêque, d'un prêtre.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Im Grunde geht uns das Privatleben eines Kardinals, eines Bischofs, eines Priesters nichts an. Ob sie nun Priester sind oder nicht, es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, ob sie homosexuell sind. Das ist eine Art Prinzip unter Homosexuellen. Man tut nicht anderen an, was man selbst nicht erleben möchte. Deswegen habe ich mich entschieden, keine Lebenden zu outen. Ich oute lang verstorbene Menschen, weil das Teil der Geschichte ist. Ich oute Menschen, bei denen es schon große Zeitungen auf seriöse Weise getan haben, oder solche, bei denen man durch Missbrauchsskandale erfahren hat, dass sie sich zu häufig sehr kleinen Jungs hingezogen fühlen. Aber wichtig ist mir, das System zu outen und zu erklären, nicht die Individuen.
Mais les vivants, je trouve que ce qui est important, c'est de outer le système, c'est d'expliquer un système et non pas les individus.
Dieses System im Vatikan trägt bei Ihnen den Namen Sodom, nach der verrufenen Stadt aus der hebräischen Bibel. Sie stellen im Lauf des Buchs 14 Regeln für Sodom auf. Und eine davon lautet, je mehr ein Prälat pro-schwul ist, desto weniger wahrscheinlich ist er selbst schwul. Und je homophober ein Prälat ist, desto wahrscheinlicher ist er homosexuell. Woher kommt diese verkehrte Welt? Warum diese erklärte Homophobie? Geht es da darum, nur nicht in Verdacht zu geraten, selbst homosexuell zu sein?
Oui, absolument. Le fait que, et c'est d'ailleurs s'il y a une seule chose que j'aimerais qu'on retienne de ce livre, c'est cette règle.
Genau. Und wenn man nur eine Sache von diesem Buch behalten sollte, dann wäre es das. Es ist eine alte Regel, schon in den Romanen von Marcel Proust oder Thomas Mann kann man feststellen, dass die kompliziertesten und öffentlich homophobsten Persönlichkeiten homosexuell sind. Das gilt bis heute, auch für manche deutschen Kardinäle, die der Homosexualität sehr feindlich gegenüberstehen und sich doch mit Liebhabern, One-Night-Stands oder sogar Prostituierten umgeben, wie man weiß. Wenn man im Schrank ist und seine Homosexualität verstecken will, dann übertreibt man die Homophobie und macht sich über Schwule lustig, weil man Angst hat, enttarnt zu werden.
Vous moquez des homosexuels parce que vous avez peur qu'on vous découvre.
Viele der Kardinäle, die eben ihren Informationen zufolge ein Doppelleben führen und ihre homophilen oder homosexuellen Neigungen verstecken, sind ja heute sehr alt. Die waren zu einer Zeit jung, als offenes Schwulsein gesellschaftliche Ächtung mit sich brachte. Da war die Kirche ein Zufluchtsort. Heute lebt sich's als Schwuler vermutlich weitaus besser außerhalb der Kirche. Wird sich dieses Problem der versteckten Homosexualität vielleicht einfach in ein paar Jahrzehnten biologisch erledigt haben?
La question, c'est pas que l'évêque A, le cardinal B ou le prêtre C soit homosexuel qui nous intéresse.
Uns interessiert nicht, ob Kardinal A, Priester B oder Prälat C homosexuell ist, sondern es geht um Soziologie. Es geht darum, ein System zu verstehen, das seit so langem viele Homosexuelle angezogen, eingestellt und befördert hat. Warum? Wenn man in einem kleinen Dorf oder auch in einer deutschen Großstadt wie Frankfurt, Berlin oder München lebt und seine Homosexualität entdeckt oder vielleicht auch gar nicht weiß, was los ist, man fühlt sich nicht zu Frauen hingezogen, will nicht heiraten, man mag manche femininen Kleider, hat eine etwas hohe Stimme und so weiter, dann ist das Leben die Hölle. Und vor allem ist man die Schande der Familie. Ich spreche von den 40er oder 50er Jahren. Priester zu werden war zu dieser Zeit eine Lösung. Man konnte unter Männern leben und bekam zu hören, man dürfe keinen Sex mit Frauen haben. Genau das wollte man ja. Diese oft verdrängte, nicht angenommene Homosexualität. Viele dieser homosexuellen Kardinäle, die Deutschen eingeschlossen, praktizieren vielleicht nicht, sie sind vielleicht wirklich keusch geblieben, aber sie sind eben doch in einer homosexuellen Kultur. Natürlich hat mit der Schwulenbewegung diese verinnerlichte Homophobie abgenommen. Und ich glaube, damit kann man den mangelnden Priesternachwuchs auch hier in Deutschland erklären. Warum? Ein normaler Heterosexueller will nicht mehr Priester werden. Er akzeptiert Keuschheit und Zölibat nicht mehr. Und auch ein Homosexueller hat immer mehr Möglichkeiten, etwas anderes zu werden als ein Priester.
Ein Homosexueller hat auch tendance, peu à peu, à avoir d'autres options que de devenir prêtre.
Nun sind Homosexualität, sexueller Missbrauch und Pädophilie ja wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Und trotzdem wird da besonders von manchen kirchlichen Stellen ein Zusammenhang konstruiert im Sinne von, Schwule sind grundsätzlich des Missbrauchs verdächtig. Das teilen Sie natürlich nicht, aber Sie sehen da doch eine Verbindung zwischen dieser versteckten Homosexualität und den Missbrauchsskandalen?
Oui, d'abord, il faut rappeler que toutes les études dont on dispose prouvent que les abus sexuels en général dans la société sont plutôt le fait d'hommes sur des filles ou sur des femmes.
Zuerst mal muss man daran erinnern, dass alle Studien zeigen, dass sexueller Missbrauch in der Gesellschaft vor allem von Männern an Frauen und Mädchen verübt wird. Zunächst in der Familie, dann in den Schulen und so weiter. Warum? Weil es wesentlich mehr Hetero- als Homosexuelle auf der Welt gibt. Wenn wir uns jetzt die katholische Kirche anschauen, dann sind die meisten Opfer Jungs und junge Männer, zu 80-85%. Das ist eine sehr signifikante Zahl. Das heißt, sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche ist homosexueller Art. Das Problem ist dabei nicht die Homosexualität an sich, sondern die unterdrückte, verneinte, verdrängte Homosexualität, was bis zum Hass auf Homosexuelle und damit zum Selbsthass führt. Das geht so weit, dass man sexuelle Gewalt ausübt. Das Opfer ist oft ein Migrant, ein Kind oder ein Seminarist, also immer jemand, der nicht reden und nicht zur Polizei gehen kann. Das zentrale Problem ist also nicht die Sexualität, sondern das Verhältnis zur Lüge, das Doppelleben. Daneben gibt es die Frage der Vertuschung des sexuellen Missbrauchs. Da weiß man, dass es viel Erpressung gibt. Viele Bischöfe oder Kardinäle, die homosexuell sind oder eine Frau haben, werden von pädophilen Priestern erpresst, die sie benutzen, um sich selbst zu schützen. Die Verheimlichungskultur ist der Hauptgrund für diese wiederholten Missbrauchsfälle. Und wir sprechen von tausenden Priestern, die heute in Australien, den USA, in Chile, Kolumbien, Mexiko angeklagt sind. In Deutschland sind ungefähr 1600 Priester seit dem Zweiten Weltkrieg beschuldigt worden. Es sind also keine Einzelfälle, sondern es ist ein System.
Ist es
denn gewollt, dass Ihr Buch in Deutschland am gleichen Tag erschienen ist wie der Kinostart von François Ozons Film Gelobt sei Gott? Darin geht es ja um einen großen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Frankreich.
C'est amusant parce que le livre est sorti le même jour que le film également en France.
Seltsamerweise ist das Buch auch schon in Frankreich am gleichen Tag herausgekommen wie der Film. Aber es ist beide Male ein Zufall gewesen. Sie wissen ja, dass Bücher sehr weit im Voraus geplant werden. Aber ich mag den Film von François Ozon sehr. Er mag mein Buch sehr und wir wurden oft zusammen eingeladen. Es sind nicht die gleichen Themen, aber es gibt tiefe Verbindungen zwischen einer Kultur der Lüge und des Geheimnisses in der katholischen Kirche und der Ablehnung von Homosexualität. Die katholische Kirche ist wahrscheinlich die Institution, die am meisten von Wahrheit redet und eine von denen, die sie am wenigsten leben.
Sie führen auch den Rücktritt von Papst Benedikt, zwar nicht ausschließlich, aber doch in ganz großen Teilen auf das Themenfeld Homosexualität zurück. Reduzieren Sie da nicht komplexe Vorgänge dann auf das alte Skandalthema Sex?
Bah, écoutez, on a un pape qui démissionne, ça c'est un fait.
Fakt ist, ein Papst tritt zurück, zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Da gibt es viele Faktoren, wie Sie sagen. Die Gesundheit hat eine Rolle gespielt, die Unfähigkeit von Staatssekretär Kardinal Bertone, die Schwierigkeiten, die er durch die Missbrauchsskandale erlebt, die Probleme, die er in Mexiko und Kuba entdeckt, kurz gesagt, viele Themen. Aber ich beweise, dass auch eine Reihe von Fragen in Zusammenhang mit Homosexualität eine Rolle gespielt haben. Und warum? Ich halte Benedikt XVI. Für einen aufrichtigen Mann, weitaus weniger heuchlerisch als andere. Er hatte einen sehr ehrlichen Umgang mit Sexualität und sagte den Homosexuellen, wenn ihr dieses Problem habt, das euch als Sünde in die Hölle bringen kann, bleibt keusch. Für ihn ist eigentlich ein Heiliger, wer keusch lebt. Das ist doch wunderbar. Ich mochte Benedikt XVI. Immer, denn er spricht von sich selbst. Deshalb stelle ich, zusammen mit vielen anderen, die Hypothese auf, dass er homophil war, also Neigungen hatte. Er ist höchstwahrscheinlich keusch, aufrichtig und Junggeselle geblieben, aber er hat gegen die Homosexualität gekämpft. Weil er gegen sich selbst kämpft. Das ist nun das Denken einer anderen Zeit. Er ist heute 93 Jahre alt. Das ist jemand, den man mit den Codes der 30er, 40er und 50er Jahre verstehen muss, nicht mit denen von 2019.
Papst Franziskus hat zum Thema Homosexualität den berühmten Satz gesagt, wer bin ich, dass ich urteile. Ganz klar verurteilt hat er aber die Heuchelei eben auch an der Kurie. Meinen Sie, dass er damit wirklich wird aufräumen können?
Alors, se débarrasser des homosexuels, non, parce qu'ils sont tellement nombreux, y compris dans son entourage, que ce serait...
Die Homosexuellen wird er nicht loswerden, denn es gibt so viele, auch in seiner Umgebung. Dann gäbe es nicht mehr viel Kardinäle, fast niemanden mehr im Vatikan. Nein, er will die Heuchlerei loswerden und die Kirche reparieren. Da kommt er mit Kardinal Reinhard Marx zusammen und der deutschen Kirche. Da sind sie sich ähnlich, weil sie alle die Rolle der Frauen und der Laien in der Kirche ändern wollen. Sie wollen, dass die Kirche eine fortschrittliche Kraft wird, was sie heute nicht mehr ist. Aber gerade mit seiner Umweltenzyklika Laudato Si hat der Papst gezeigt, dass die Kirche modern und fortschrittlich sein kann.
Le Pape a montré que l'Église pouvait être moderne et progressiste.
Und zu diesen Umweltthemen gibt es ja dann ab nächsten Sonntag die Amazonas-Synode im Vatikan. Bei der soll es auch um den Zölibat gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Vielen Dank, Frederik Martel, Autor des Buchs Sodom, Macht, Homosexualität und Doppelmoral im Vatikan. Übersetzt wurde es von Katja Halt, Elsbeth Ranke, Eva Scharnberg und Anne Thomas. Erschienen ist es beim S. Fischer Verlag. 672 Seiten, kosten 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
In dieser Woche begehen wir den Tag der deutschen Einheit. Eine Einheit, die wenige Jahre zuvor ja noch gar nicht denkbar war. Und doch haben sie manche schon gelebt, zumindest auf Zeit. Junge Menschen zum Beispiel, die dank ihrer Kirchengemeinden im Jahr 1984 eine Ost-West-Begegnungsfreizeit am ungarischen Balaton erlebten. Unsere Autorin Cornelia Sachse war damals dabei und wurde vor kurzem durch eine Facebook-Nachricht an diese ganz besonderen Wochen erinnert.
Vor ein paar Monaten erreicht mich über Facebook eine Nachricht. Jemand fragt, ob ich die bin, in die er bei einer Ost-West-Freizeit in Ungarn verliebt war. Unsere Teenager-Liebe hat ihn Jahrzehnte später zu einem Song inspiriert und er möchte, dass ich davon erfahre. Ich weiß sofort, wer mir da schreibt. Auch für mich ist dieser Sommer 1984 unvergesslich geblieben, als eine christliche Jugendgruppe aus Ost-Berlin mit einer Jugendgruppe aus dem westdeutschen Wuppertal gemeinsam am ungarischen Plattensee in den Ferien war. Wir lebten die Utopie, als kämen wir aus einem Land. Obwohl die Wiedervereinigung nur 5 Jahre entfernt lag, schien sie noch unvorstellbar. Doch die Grenzen, die uns damals trennten, verschwanden für 2 Wochen wie von Zauberhand. Der Song mit dem Titel A Winter's Tale auf dem Album Project Patchwork erzählt von den Erinnerungen an diese erste Liebe während eines Urlaubs im Sommer und von einem Paar, das aufgrund der innerdeutschen Grenze keine Zukunft hat. Gerd Albers, der mich auf Facebook kontaktiert, war damals 17 und lebte in Wuppertal. Ich war Ostberlinerin und 16 Jahre alt. Sein Lied berührt mich. 35 Jahre später telefonieren wir lange und schicken uns Schwarz-Weiß-Fotos über WhatsApp. Wir wohnen noch in unseren Heimatstädten Berlin und Wuppertal, aber in einem gänzlich veränderten Land. Wir sind beide verheiratet. Gerd arbeitet als IT-Ingenieur und macht nebenbei als Gitarrist und Schlagzeuger Musik. Als wir beide zufällig beruflich in Köln zu tun haben, treffen wir uns in einem Café am Hauptbahnhof. Wir sind aufgeregt, zumal ich das Aufnahmegerät dabei habe. Warum war für ihn, den Westler mit Reisefreiheit, diese Freizeit am Balaton anno 1984 so denkwürdig?
In meinem Fall war das so, dass ich eben das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl hatte, da ist ein weiblicher Mensch, mal völlig egal, ob der auf Ost oder aus West kommt, der sieht dich nicht als Bubi, als lächerlichen kleinen Jüngling, sondern der sieht dich so als jungen Mann.
Er hat diese Geschichte der Sängerin seines Musikprojekts Project Patchwork, Melanie Mau, erzählt. Sie schreibt den Text und singt den Song. Gerd macht dazu die Musik.
Was vielleicht bemerkenswert war, wie vollkommen entspannt und normal eigentlich das Miteinander zwischen Ost und West zu dem Zeitpunkt war. Man hat irgendeine Vorstellung, wie verhalten die sich, wie ticken die eigentlich. Und letztendlich im Ergebnis kam heraus, genauso wie wir. So genauso normal, genauso politisch, genauso kontrovers, genauso kritisch.
Für mich beginnt mit seinem Lied eine Reise in die Vergangenheit. Ich möchte die wieder treffen, die diese Begegnung damals ermöglicht haben und herausfinden, was uns damals zusammenschweißte und was trennend blieb. Zuerst fahre ich zu Pastor Werner Piel, der die gemeinsame Reise an den Balaton auf Ostseite verantwortet hat. Auch wir haben uns über 30 Jahre nicht gesehen. Er ist inzwischen 82. Neben vielen Gemeinsamkeiten erinnert er sich vor allem an die Unterschiede.
Wir haben fast die gleichen Lieder gesungen. Etwas waren die Jugendlichen aus der Bundesrepublik erstaunt. So intensive Bibelarbeiten kannten sie nicht. Sie waren eigentlich gewöhnt, Spaß zu haben. Und sie waren also erstaunt. 3 Stunden Bibelarbeit, das war eine Zumutung für sie, aber sie haben mitgemacht. Und fanden das zum Schluss gar nicht mal so tragisch.
Werner Piel war zu DDR-Zeiten Pastor einer baptistischen Gemeinde in Berlin-Schöneweide. Ich stamme aus einer atheistischen Familie. Als ich 15 bin, nehmen mich die Kinder einer befreundeten Familie in Piels Gemeinde mit. Hier höre ich das erste Mal etwas über Gott und Religion. Anders als in der Schule kann ich mich hier offen mit anderen darüber austauschen, wie sehr ich darunter leide, in einer geteilten Stadt zu leben. Die Besuche der Jugendlichen aus Westdeutschland machen die Gemeinde für mich zusätzlich attraktiv. Piels größte Sorge galt bei diesen Treffen nicht der Überwachung durch die Stasi, sondern
meine Angst war immer, dass sich daraus Liebesbeziehungen entwickeln und ich meine Jugendlichen verliere, dass die Ausreiseanträge stellen. Nur es ließ sich nicht in jedem Fall verhindern. Es ist doch in einigen Fällen passiert, dass die Liebe stärker war und in einem Fall sogar gab es dann doch einen Ausreiseantrag.
Die gemeinsame Freizeit in Ungarn im Sommer 1984 ist der Höhepunkt der regelmäßigen Ost-West-Begegnungen. Zu verdanken sind sie den beiden Jugendleitern. Fast gleichzeitig richten Max Dienl in Wuppertal und Sören Schmidtmann in Ost-Berlin Anfang der 80er Jahre ihre Bitte um eine Partnergemeinde an ihre Kirchenverbände. Der Bundesverband der Freikirchen in der Bundesrepublik bringt sie zusammen. Zufällig sind beide Anfang 20 und Medizinstudenten. Sören Schmidtmann arbeitet heute als Lungenarzt in Berlin-Marzahn. Er erinnert sich an die Lässigkeit der Mitreisenden aus dem Westen.
Zum Beispiel, ich hätte mich mit meinen Jeans nie auf die Erde gesetzt, aber die Wuppertaler haben sich überall irgendwo, wenn es schön war, auf die Erde gesetzt. Das spielte keine Rolle. Ich hatte nur 1 oder 2 solche Hosen und ich wusste, die müssten die nächsten Jahre noch halten. Ich hätte mich damit nicht auf den Boden irgendwo gesetzt.
Und noch etwas fällt ihm ein.
Eine andere Erfahrung war, dass auch die spontane Kreativität bei den westdeutschen Jugendlichen eher ausgeprägt war als bei uns.
Einer von ihnen ist Gerd Albers. Er ist groß, blond, kann gut Gitarre spielen und hat eine große Klappe. Wir wohnen mit den anderen in Ungarn in 3 Ferienhäusern in gemischten Ost-West-WGs. Die Nachmittage verbringen wir im Freibad am Plattensee. Vormittags geht es bei der Bibelarbeit zum Beispiel um das Leben von Franz von Assisi, der auf Wohlstand verzichtete und in die Armut ging. Die Barmherzigkeit wird auf die Probe gestellt, als der westdeutsche Jugendleiter Max Dienl beim Schwarzgeldtausch für die Gruppe um 300 D-Mark betrogen wird. Als ich ihn in Bayern besuche, erinnert er sich an lange Debatten.
Da war ganz interessant, dass die Jugendlichen aus der DDR geschlossen sagten, wir sind hier gemeinsam im Urlaub, das sollten wir gemeinsam tragen, das ist doch ganz klar. Und die Jugendlichen aus Westdeutschland, die sagten, nee, also das kann doch nicht sein, wenn der so doof ist, sich das Geld da klauen zu lassen, dass wir das jetzt bezahlen sollen. Da wurde ich rausgeschickt und so wurde dann letztlich doch entschieden, dass die Gruppe das trägt.
Dienel lebt inzwischen als leitender Oberarzt einer geriatrischen Klinik in Bayern. Er ist überzeugt, dass die Ernährung durch Industriekost der größte Menschenversuch der Geschichte sei. Ich lese seine verschwörungstheoretisch klingenden Internetseiten zu diesem Thema mit großem Befremden. Dennoch beeindruckt er mich bei unserem Wiedersehen mit seiner Neugier und gewinnenden Herzlichkeit. Von unserer Reise ist ihm ein besonderes Verständnis für Ostdeutsche geblieben.
Als dann die Wende kam, haben unsere Jugendlichen und ich auch das viel intensiver erlebt, denke ich, als die Mitmenschen, die so gar keinen Kontakt zur DDR hatten. Es kam ja dann auch sehr schnell so eine Missstimmung auf. Ja, die wollen hier alle nur Geld haben vom Westen und wir sollen jetzt zahlen. Das waren Sachen, die habe ich nie verstanden und haben auch unsere Jugendlichen nie verstanden. Da waren wir dann auch wieder gefordert, mal so ein bisschen aufzuklären.
Cornelia Sachse ist ihren Erinnerungen an eine ost-westdeutsche kirchliche Jugendfreizeit 1984 nachgegangen. Vor 150 Jahren, am 2. Oktober 1869, wurde Mohandas Karamchanda, genannt Mahatma Gandhi, geboren. Er war Rechtsanwalt, er war Revolutionär, Politiker und Pazifist und er gilt als Vater der indischen Nation. Sein gewaltloser Widerstand gegen die britische Besatzungsmacht machte den indischen Unabhängigkeitskampf weltweit bekannt und vor allem auch sympathisch. Dieser Asket mit seinem geschorenen Kopf, der Nickelbrille und dem in weißes Tuch gehüllten dünnen Körper wurde zum Idol und für manche bis heute gar zum Gott. Mahatma Gandhi selbst war Hindu und er hatte ein ganz besonderes Verhältnis zur Religion. Antje Stiebitz hat sich in Indien auf Spurensuche begeben.
Neu-Delhi, Rajghat, eine Gedenkstätte am Westufer des Flusses Yamuna. Die weitläufig angelegte Grünanlage erinnert an den Widerstandskämpfer Mahatma Gandhi. Am 31. Januar 1948 äscherte man hier seinen Leichnam ein. Aus Lautsprechern klingen Bhajans, religiöse Lieder. Das Denkmal besteht aus einer quaderförmigen Marmorplatte, geschmückt mit frischen Blumenarrangements. Eine ewige Flamme brennt. Eine Grundschulklasse mit rund 30 Schülern in blau-weißer Schuluniform kommt gerade an. Ihre Lehrerin Bharti Chhapra erklärt:
We want to show the children about Mahatma Gandhi's.
Wir wollen den Kindern Mahatma Gandhi zeigen. Seine Geschichte kennen sie bereits. Er war sehr friedlich und religiös. Er hat für uns gekämpft. Darüber müssen die Kinder Bescheid wissen.
Einer der Besucher hat zugehört und mischt sich ein. Sein Name ist Narashima Reddy. Er ist aus Südindien angereist. Ja, stimmt er zu, Gandhi habe für Indien gekämpft und gelte als Vater der Nation. Aber was die Religiosität Gandhis betrifft, ist Reddy ganz anderer Meinung.
No, he's not a religious man.
Nein, er war kein religiöser Mann. Er dachte säkular. Er hatte keine Religion.
No religion.
Nur wenige hundert Meter von Gandhis Denkmal entfernt befindet sich das National Gandhi Museum. Hier muss sich doch eine Antwort darauf finden, wie Gandhi es mit der Religion hielt. Der Direktor des Museums, Alagan Annamalai, formuliert es so.
He is basically a religious man.
Gandhi war religiös, aber er hat immer gesagt, dass ihn seine Religion nicht daran hindert, Menschen mit anderen Glaubensrichtungen zuzulassen. Denn alle Glaubenstraditionen sind dazu da, das Schicksal der Menschheit zu formen. Obwohl er einer bestimmten Tradition angehört und sich selbst stolz als Hindu bezeichnet, respektiert er alle religiösen Traditionen.
All religious traditions.
In einem der Museumsräume läuft eine Dokumentation von Gandhis Leben über den Bildschirm. An den Wänden können die Besucher gerahmte Zitate von und über Gandhi lesen. Einen Stock höher hängt ein Bild von Gandhi, auf dem er einen Heiligenschein trägt. War Gandhi ein Heiliger, ein Seher? Der Museumsdirektor lacht. Gandhi sei immer wieder gefragt worden, warum er sich nicht in die Berge des Himalaya zurückziehe, um Erleuchtung zu finden. Er habe geantwortet:
No, I will find out the God.
Ich finde Gott durch die Arbeit mit den Menschen, besonders mit den Menschen, die bedürftig sind. Dort sehe ich Gott, nicht im Himalaya-Gebirge. Das war immer seine Herangehensweise.
Im Norden der Stadt liegt der Campus der Delhi-Universität. Satish Deshpande unterrichtet am dortigen Institut für Soziologie. Der Professor hat sich intensiv mit Gandhis Leben und Wirken auseinandergesetzt. Gandhis Umgang mit Religion hält er für außergewöhnlich.
Er ist auf seltsame Weise über die Religion hinausgewachsen, durch die Religion hindurch, ohne sie zurückzuweisen. Es gelang ihm, die institutionalisierte, organisierte Seite von Religion zu meiden und Zugang zu einem tiefen, gemeinsamen Glauben zu finden.
Könnte man Gandhi als einen Mystiker bezeichnen?
Er hat Religion als etwas Universales begriffen. Sein Hindu-Sein hat ihn nie davon abgehalten, an den Islam oder den Buddhismus zu glauben, an alle Religionen zu glauben und von allen etwas zu lernen.
Gandhi habe orthodox religiöse Strömungen abgelehnt, ohne die Existenz Gottes anzuzweifeln oder zu verneinen, wie es etwa Kommunisten tun.
Er war in der Lage, den religiös-orthodoxen etwas entgegenzusetzen, was aus der Religion selbst kam.
Geboren wurde Gandhi in der Kleinstadt Porbandar im Bundesstaat Gujarat. Sein Geburtshaus ist heute eine Gedenkstätte, Kirti Mandir genannt, was wörtlich Tempel des Ruhms bedeutet. Ich frage eine Angestellte der Gedenkstätte, Pooja Essamani, ob Gandhi hier von den Besuchern wie ein Gott verehrt wird.
Wegen seiner guten Taten für die Gesellschaft wollten ihn viele Menschen zum Gott machen. Aber Gandhi hat sich selbst nie als Gott betrachtet oder gewollt, dass die Menschen ihn als solchen sehen. Dieser Ort heißt zwar Tempel des Ruhms, aber man findet hier keine Statue wie in einem Tempel. Außerdem gibt es hier auch keinen Gottesdienst wie in einem normalen Tempel.
Surekha Shah sitzt in ihrem Wohnzimmer auf einem Sofa. Die Ärztin lebt seit 35 Jahren in Porbandar. Ihr Großvater war ein Freiheitskämpfer, deshalb beschäftigt sie sich bis heute mit dem Wirken Gandhis. Gandhi werde durchaus als Gott verehrt, erklärt sie, als ein Avatar, eine Inkarnation Gottes. In der indischen Philosophie sei es nicht ungewöhnlich, dass Gott weltliche Formen annimmt.
Nach dem göttlichen Avatar Ram kam Buddha und nach Buddha Gandhi. Daran glauben manche Menschen. Zumindest war er aber ein großer Heiliger. Wenn man ihn nicht als Avatar betrachtet, dann war er doch zumindest eine außergewöhnliche Person.
Jeder indische Rupienschein trägt das Gesicht Gandhis. In jeder Stadt gibt es mindestens eine Straße, die seinen Namen trägt. Hinzu kommen unzählige seiner Statuen. Sein Geburtstag am 2. Oktober wird in Indien als Feiertag begangen. Der Ehrentitel Mahatma, der Gandhi zugesprochen wurde, bedeutet so viel wie große Seele. Das sei die wörtliche Übersetzung, erklärt der Soziologe Satish Deshpande.
Aber für die Leute bedeutet das jemand, der Anbetung verdient. Ein Mensch, aber der Verehrung würdig.
Im Bundesstaat Maharashtra, in der Kleinstadt Wardha, im Sri Lakshmi Narayan Tempel hat gerade die Gebetszeremonie begonnen. Der Puchari schwenkt eine Flamme vor dem Bildnis. Zwei Musiker schlagen auf Trommeln einen monotonen Rhythmus. Dieser Tempel sorgte am 17. Juli 1928 in ganz Indien für Schlagzeilen. Prem Nath Pandey, der Sekretär des Tempels, erzählt, was damals geschah.
Früher konnte nicht jeder den Tempel betreten, aber Gandhi und sein Adoptivsohn Jamnalal Bajaj ließen die Unberührbaren mit der ganzen Gemeinde in den Tempel kommen.
Morgens um 8 Uhr standen die als unberührbar herabgewürdigten Dalit vor dem Tempel, sangen religiöse Lieder und betraten den Tempel schließlich, erklärt Prem Nath Pandey. Bis mittags gegen 12 Uhr hatten rund 2000 Dalit zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tempel besucht. Eine Revolution in jener Zeit. Orthodoxe Hindus protestierten entschieden gegen den Tempelzugang für Dalit. Die Gemeinschaft der Dalit hingegen war trotz des neu gewonnenen Tempelzugangs von Gandhi enttäuscht.
Vor allem, weil er ihren Anführer Bhimrao Ramji Ambedkar in seinem Kampf um mehr Rechte für die Dalit nicht wirklich unterstützte. Bhimrao Ramji Ambedkar, der Architekt der indischen Verfassung, musste ernüchtert feststellen, dass auch Gandhi ein Kind seiner Zeit war. Satish Deshpande.
Gandhi hatte die Perspektive von Angehörigen einer höheren Kaste und er bemerkte das selbst nicht.
Zu den Muslimen im Land pflegte Gandhi ein freundschaftliches Verhältnis. Er wollte die in Nordindien bestehende gemeinsame Kultur von Hindus und Muslimen erhalten. Diese Kultur lebt davon, dass alle gemeinsam die Feste der jeweils anderen Religion mitfeiern und deren Traditionen kennen, ohne zu konvertieren. Als sich Indiens Unabhängigkeit abzeichnete, wollte Gandhi, dass der muslimische Politiker Muhammad Ali Jinnah der erste indische Premierminister wird. Der Soziologe Deshpande.
Er wollte, dass sich die Mehrheitsgesellschaft der Hindus gastfreundlich zeigt und den Minderheiten erlaubt, sich sicher zu fühlen. Dafür war er bereit, viel aufzugeben.
Gandhi versuchte, im Umgang mit den Muslimen Indiens fair zu sein. Er schützte sie und forderte von ihnen, wie von den Hindus auch, Gewaltlosigkeit. Mit dieser kooperativen Haltung gegenüber Muslimen zog Gandhi den Hass rechtsextremer Hindus auf sich. Der Hindu-Nationalist Nathuram Godse tötete Mahatma Gandhi am 30. Januar 1948 mit 3 Schüssen. Seine Begründung für den Mord? Gandhi habe die muslimische Gemeinschaft auf Kosten der Hindus unterstützt und so seine Hindu-Religion und Kultur verraten.
Einer, der sich für Verständigung zwischen den Religionsgruppen einsetzte, wurde im Namen seiner Religion ermordet. An Mahatma Gandhi erinnerte Antje Stiebitz. Diesen Beitrag finden Sie übrigens auch in der DLF-Audiothek, ebenso wie auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen.
Zum jüdischen Feiertag Rosh Hashanah.
Heute Abend beginnt das jüdische Neujahrsfest. Und da geht es nicht nur darum, dass das Jahr 5780 nach jüdischer Zeitrechnung beginnt. Das Fest ist auch eine Erinnerung an den allerersten Anfang, an die Erschaffung der Welt. Was es bedeutet, sich so auf den Ursprung aller Dinge zu besinnen, dem ist Ruth Kine nachgegangen.
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.
Die Bibel beginnt mit den Worten Bereshit, am Anfang. Das heißt, es ist wichtig, was am Anfang war. Der Anfang hat Bedeutung.
Meir Shalev ist Schriftsteller, einer der Großen in Israel. Er hat dem Anfang ein ganzes Buch gewidmet. Es erzählt von den ersten Malen im Tanach, der hebräischen Bibel, der ersten Liebe, dem ersten Traum, dem ersten Weinen.
Für die persönliche Lebensgeschichte jedes Menschen ist es sehr wichtig, wann er etwas zum ersten Mal getan hat. Wir sprechen alle sehr romantisch über den ersten Kuss, die erste Liebe, die ersten Schritte eines Kindes. Es gibt viele erste Male in unserem Leben, vor allem, wenn wir noch kleine Kinder sind. Aber es gibt auch erste Male, wenn wir schon Erwachsene sind. Und es gibt Menschen, die ihr Leben lang erste Male erleben.
Rosh Hashanah erinnert an den Anfang von allem, an das erste Mal. Es ist das Fest, das die Erschaffung der Welt, die Erschaffenheit allen Lebens feiert. Rosh Hashanah ist der erste Tag im Monat Tischrei, der erste Tag eines neuen Jahres, das erste Fest im jüdischen Jahreskreis. Oi, 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 yes.
Es ist wahr, du bist der Schöpfer der Menschen und du weißt um ihre Geschöpflichkeit. Du weißt, dass sie sterblich sind.
Für den einzelnen Menschen ist Rosh Hashanah eine große Chance, an den Ausgangspunkt zurückzukehren und den Ausgangspunkt seiner Erschaffung auf intime Weise kennenzulernen.
Maoz Kahana ist ein chassidischer Gelehrter. Er unterrichtet Geschichte des Judentums an der Universität Tel Aviv.
An Rosh Hashanah haben wir Gelegenheit, uns zu erinnern, dass wir uns nicht selbst erschaffen haben, dass unsere Existenz an einem tieferen Punkt verankert ist, einem Punkt, der tiefer liegt als unsere Gefühle, einem Punkt, der unseren Erinnerungen vorausgeht und auch unseren Gedanken.
Gott sprach: Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er sie.
Wir erleben jeden Tag viele Frustrationen, viel Mühsal. Wir enttäuschen uns jeden Tag selbst, unsere Erwartungen an uns selbst. Wir erleben viele Rückschläge und viel Scheitern. An Rosh Hashanah können wir dieser Mühsal aus einer anderen Perspektive begegnen, aus der Perspektive der Erschaffung der Welt. Jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen und nicht nur im Scheitern des Alltags verhaftet, sondern zugleich verbunden mit der großen Hoffnung darauf, dass die Welt immer besser werden möge.
Ki atohu yoitzerom Vyato Yoideya yitzerom
Es gibt einige Figuren im Tanach, die große Metamorphosen durchlebt haben. David zum Beispiel hat eine Metamorphose durchgemacht. Er war Schafhirte und wurde König. Auch Abraham. Er ist in ein anderes Land gegangen und hat eine neue Religion gegründet.
Es sind diese erstaunlichen Entwicklungen, Brüche und Umschwünge, die den Schriftsteller Meir Shalev in besonderer Weise fesseln. An Rosh Hashanah ist die Gelegenheit so günstig wie sonst nie, umzukehren und eine tiefgreifende Veränderung, vielleicht gar eine Metamorphose, auf den Weg zu bringen. Das Shofar, die Töne, die dem Widderhorn im Morgengottesdienst an Rosh Hashanah entlockt werden, reißen den Himmel auf, machen den Weg frei zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen.
Am Neujahrsfest denken wir darüber nach, wie das Urteil gefällt wird. Am Versöhnungstag denken wir darüber nach, wie das Urteil besiegelt wird. Doch durch Umkehr, Gebet und gute Taten kann die Härte unseres Schicksals verwandelt werden.
Bei den Chassidim gibt es zu Rosh Hashanah viele Freudenmelodien.
Maoz Kahana erzählt von der Tradition, aus der er selbst kommt.
Man erzählt sich, dass der Begründer der chassidischen Bewegung, der Rabbiner Baal Shem Tov, einmal einen Vorsänger besonders mochte, der das Schuldbekenntnis, in dem es heißt, wir haben gesündigt, wir haben betrogen, wir haben gestohlen, mit einer fröhlichen Melodie versah. Die Leute fragten, wie das passt. Und der Baal Shem Tov antwortete, denk daran, dass ich den Hinterhof des Königs ausfege. Und welch eine Freude ist es, den Hinterhof des Königs auszufegen. Zu Rosh Hashanah haben wir Gelegenheit, dem Erhabenen zu begegnen, der Schönheit, der Erinnerung an unsere eigentliche Herkunft, an unsere Intimität mit Gott, mit dem Unendlichen. Und hier liegt die universelle Dimension verborgen, denn hier begegnen sich alle Menschen, die alle nach dem Abbild Gottes geschaffen sind und alle in ihrem Schmerz, ihrer Mühsal und ihrem Willen mit Gott verbunden sind.
Zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah hat sich Rutkine auf die Suche nach dem Anfang gemacht. Und damit geht Religionen für diese Ausgabe zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.